DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Leute, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und Doc Falk.
Und wir spielen heute unsere zweite Runde, der eine fragt den anderen. Heute bin ich dran und darf den Pablo fragen. Und welche Frage sollte ich am Anfang denn anderes stellen als erklär uns doch mal, wo unser mittlerweile nahezu nerviger Jingle
ein Raubtier
herkommt.
Der kommt aus unserer Sendung DocPod TV, und zwar die Fleischsendung. Dort haben wir, was haben wir da gemacht? Da haben wir uns gegenseitig in eine Rolle hineinschreiben lassen, dass ich nur Fleisch esse und das sehr sinnlos und unbedacht tue und dass du vegetarisch bist, beziehungsweise Flexitarier, also ab und zu schon ein Steak verdrückst. Genau.
Und gestern Abend waren wir schön Steak essen.
Und gestern waren wir tatsächlich schön Steak essen. Ja, die Folge war cool. Also wir haben in der Folge Marc Binicke auch getroffen, den ich sehr schätze, ein Biologe, ein forensischer Entomologe, ein Madenforscher, der auch sehr bekannt ist in Deutschland. Und er hat auch gesagt, dass wir wirklich an einer Schwelle stehen, wo wir uns überlegen müssen, wollen wir uns so weiterverhalten als Menschheit oder nicht? Und das war so ein bisschen das Fazit, muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, weil er Verbote und so glaubt, er wird es sich nicht durchsetzen.
Ja, aber so ein bisschen verrückt fand ich den auch, ne? Der war ein bisschen radikal irgendwie.
Naja, er war so, wie es, glaube ich, jetzt wichtig ist zu sein, nämlich eindeutige Position, dabei aber jetzt nicht den anderen irgendwie herabwürdigend oder so, sondern einfach nur zu sagen, man muss sich selber ändern, man muss selber bei sich anfangen, und auch wenn man kleine Sachen ändert, ist es schon hilfreich. Klar, die große Wende werden wir nur schaffen, wenn weltweit alle nicht mehr so viel Fleisch essen oder weltweit alle nicht mehr so viel Plastik benutzen und so. Das sind große, große Themen, die können wir natürlich, wir beide als DocPod und wir als Deutschland, oder da kann man einen kleinen Beitrag dazu leisten, man kann natürlich Vorbild sein, und so wie wir Podcast machen, als Vorbildfunktion unterhaltsam und informativ Medizin rüberzubringen, daher kommt dieser Spruch, ich bin ein Raubtier.
Ich bin ein Raubtier.
Ja, Pablo, du heißt Hagemeyer, wohnst in Bayern und siehst aus wie Sanchez. Wie kommt das? Erzähl mal.
Ja, der Name Hagemeyer kommt aus dem Münsterland, aus dem schönen Münsterland in Westfalen. Mein Vater ist da aus der Ecke her. Wir haben da eine relativ große Familie, 5 Cousins, also 5 Geschwister sind es, 4 Geschwister sind es väterlich. Da gibt es dann noch größere Verzweigungen in der Richtung. Der Name, der Ursprung her heißt der wilde Mann vom Wald. Der Haag.
Ehrlich jetzt?
Genau. Der Haag ist sozusagen die Grenze des Waldes an eine Lichtung.
Leute, schaut euch den Typen einfach auf Instagram oder auf Facebook mal an. Der wilde Mann vom Wald trifft ungefähr zu 195.000%.
So. Und das ist der Haag. Und der Meier ist ja eine Zunft, ne? Der Meier, also es ist ja sowas wie der Milchmann oder der, gab's ja schon so ganz klassische Berufe früher, Zünfte, der Bäcker, der Milchmann und so weiter. Und der Hagemeyer ist halt der Typ aus dem Wald, der wahrscheinlich irgendwie Holz macht oder so.
Aber du hast ja was mit Milch gesagt.
Also nee, der Typ Meier, aus dem Wald,
der ab und zu mal Milch bringt.
Nein, der Meier ist sozusagen die Bezeichnung der Zunft. Also es gibt verschiedene Berufsbezeichnungen, das kann ich jetzt nicht so genau differenzieren, die früher im Mittelalter gängig waren.
Also wir hatten fest der Waldschrat.
Nee, nicht der Schrat.
Der Waldschrat. Also Schrat ist auch ja wieder eine Zunft. Oh mein
Nein,
Gott.
Das ist keine Zunft, aber Schrat ist ja der Einsiedler, ne, so ein bisschen. Und ich glaube, dass der Haag, also der wilde Mann aus dem, na gut, vielleicht auch der wilde Mann aus dem Wald, ist schon ein bisschen ein Schrat, kann schon sein.
Naja. Also Hagemeyer, der Waldschrat. Aber warum sieht Hagemeyer aus wie Sanchez?
Warum sieht er aus wie Sanchez? Das ist eine komplizierte Geschichte.
Wir haben Zeit,
weil nämlich die Hagemeyers tatsächlich eher dunkle Typen sind. Also das ist auch so. Dieses germanische genetische Ding habe ich halt nicht in meinem Genpool, obwohl mein Cousin, man glaubt es nicht, blond und blauäugig ist. Also das ist einfach eine genetische Nummer, die da in der Familie drin ist. Auch der verstärkte.
Wir können dich auch blond und blauäugig machen. Gehen wir mal zur Apotheke oder Reformhaus und so ein bisschen Färbemittel, genau. Sieht bestimmt gut aus.
Der
Bart ist schon blond.
Genau. Und die das liegt daran, dass meine Tante eher heller ist. So, also das heißt, der Hagemeyer'sche Genpool an sich ist eher ein dunkler Typ. Und dann muss man natürlich die Geschichte meiner Mutter erzählen, die daher rührt, dass meine Mutter in Berlin groß geworden ist, zu einer damals sehr relativ großen jüdischen Familie gehörte, die dann durch den Holocaust dezimiert wurde, und eine kleine Familie hat sich abgesetzt nach Südamerika. Und dort in Uruguay wurden die von einem gewissen Bernhard Hagemeyer in den 60er Jahren besucht. Und dieser Bernhard Hagemeyer hat sich dann in diese Ines Löwenberg verliebt und umgekehrt. Und da bin ich dann daraus entstanden. Das heißt,
aber wenn die aus Berlin geflüchtet sind nach Südamerika, dann erklärt das ja trotzdem nicht deinen südländischen Touch. Also die waren ja dann beide nicht sehr südländisch.
Doch, also meine Mutter, also ist auch dunkler, also dunkle Haare, schwarze Haare und braune Augen, und das ist das Dunklere daran, was sich dann in mir kulminiert hat.
Also, aber da ist jetzt nichts Spanisches drin oder so?
0%, also auch nichts Südamerikanisches.
Ah, okay.
Genau, das heißt, wir sind im Grunde genommen ein Exportschlager, der deutsche Exportschlager ab 33, und gemischt mit der Importware Westfale geboren und lange in Westfalen aufgewachsen und geborene Seite. Also das sind zwei verschiedene, wenn du willst, der Dickköpf aus Westfalen gemischt mit dem etwas flippigeren Berliner Typ, kombiniert mit einer sozusagen kontextuellen Vermengung südamerikanischer Flair. Und dann bin ich natürlich tatsächlich in Spanien auch noch aufgewachsen, habe da also Spanisch Abitur auch gemacht. Und deswegen ist mir auch das Spanische sehr nah. Also das kann ich nicht verleugnen.
Das heißt, als du im DocPortTV erzählt hast, dass dir das Fleischfressen in den Genen liegt, weil du kommst ja aus Südamerika, war es einfach knallhart gelogen.
Nein, war nicht gelogen, weil du, wie du weißt, gibt's ja die Epigenetik, ja, und die wird ja daraus gebildet, dass der Kontext und das Umfeld die Gene verändert.
Aha.
Und, ne, das heißt, meine Gene sind methyliert worden mit der Idee, mit der Information, Steak ist gut.
Okay, jetzt war deine Familie dann in Südamerika mit diesem ganzen Sektenzeug, Colonia Dignidad und sowas, hatte das nichts zu tun?
Genau, das waren ja die Nazis eher, die kollaboriert haben mit Pinochet, also mit der chilenischen Regierung damals. Und die haben da diese Colonia Dignidad gegründet. Das war ja im Grunde eine Perversion der deutschen Kultur, kann man sagen, weil sind ja aufgetreten in Trachten und so weiter und haben dann im Keller die Foltergeschichten gemacht, im Sinne der Diktatur Pinochets. Und damit haben wir nichts zu tun. Wir haben auch, wenn überhaupt, erzählt, gibt es Geschichten, die wir uns in unserer Familie erzählen, dass wir Kontakt hatten zu dann später geflüchteten Nazis. Und dann wusste man ganz genau, weil die sind ja auch nach Südamerika abgehauen, dann wusste man ganz genau, wenn man in Montevideo oder in Buenos Aires durch die Stadt ging, dann wusste man genau, dass das jetzt ein Nazi ist, noch ein Alter. Und das
ist ein Nazi.
Genau. Guck mal, Nazi. Und das sind die Emigranten, die ja so ein paar Jahre vorher geflüchtet sind und die es geschafft hatten zu flüchten. Und da gab es auch verschiedene Communities. Es gab also die jüdische Community und es gab die deutsche Community, und die Deutsche war eher Nazi belastet, und die hatten auch untereinander natürlich logischerweise wenig Kontakt, und das lebten aber in derselben Stadt. Also das war schon eine Herausforderung, dann im Nachgang nochmal auf die Täter zu treffen. Ne?
Okay, dann machen wir jetzt mit der Kurzfrage weiter. Mhm. Was ist dein Lieblingsessen, Pablo?
Aktuell sehr viel Salat.
Nein, nicht das, was du dir gerade aus ideologischen Gründen reinpfefferst. Was ist dein Lieblingsessen?
Gute Frage. Muss ich echt drüber nachdenken. Also ich esse wahnsinnig gerne Pasta, also Nudeln.
Ja, das sieht man.
Und danke. Das ist keine Frage.
Sieht man das? Ja, das sieht man.
Und also Teigwaren mit oben was drauf. Also Pizza auch sehr.
Empanadas.
Empanadas auch, ja, tatsächlich.
Oh, I love them.
Ja, das ist wirklich.
So. Wobei wir die besten Empanadas bis jetzt in Erlangen gegessen haben. Ne? Kann man ein bisschen Werbung machen und meine Empanaderia. Ja. Wir hatten, ich weiß das, zum DocPod TV-Dreh haben wir gemeinsam in Orland Empanadas gegessen. Das war ganz grauselig.
Ja, genau. Nee, da muss man wirklich sagen, die Empanadas, die hier der, wie heißt der dann?
Alex.
Nee, der Laden. Nicht der Typ. Irgendwie argentinisch.
Alex. Nein, Empanaderia.
Empanaderia. Also wirklich meine Hochachtung, großartig und vor allen Dingen auch die Füllung. Also wer es nicht weiß, das sind quasi kleine Teigtaschen, die eine bestimmte Füllung haben mit einem bestimmten Geschmack, der auch typisch ist für Südamerika.
Viel Käse, ne?
Auch. Muss nicht immer sein.
Also ich liebe diese Teigtaschen mit geschmorten Zwiebeln, Käse und Jalapenos drin. Da kann ich mich reinlegen.
Wobei dieses Jalapenos-Ding ist ja eigentlich die Pest. Ne? Also damit bin ich ja gar nicht groß geworden. Das ist irgendwie eine Mode, die in deutschen Kinos entstanden ist.
Ehrlich?
Ja, also ich kenne das gar nicht.
Ich mag das gern.
Das ist eine neue Mode, ja.
Nee, neue.
Also was heißt neue?
20
also,
Jahre
ganz für meine gesehen. Biografie. Aber ich habe noch eine tolle Geschichte, was Südamerika betrifft. Ich bin mit meiner Mutter, weil ich ja so alt bin, zur Weltpremiere von Star Wars gegangen.
Ach, wie alt warst du denn da?
Da war ich, muss ich 7 gewesen sein oder 6.
In Südamerika auf Spanisch synchronisiert.
Genau, die können das ja sehr gut.
Was heißt, wenn ich bin dein Vater, Luke, auf Spanisch?
Soy tu padre, Luke.
Ah, soy tu padre, Luke.
Und in Südamerika, also überhaupt die südamerikanische und auch lateinamerikanische Welt ist ja extrem verknüpft mit der nordamerikanischen. Und
ich dachte,
auch mit,
die hassen sich.
Nein, und die Hollywood ist ja im Grunde genommen, da kann man ja mit Spanisch auch durchkommen. Und die ganzen Filme werden sofort auf Spanisch übersetzt. Und zum Teil in einem südamerikanischen Slang. Und das heißt, das verstehen auch zum Teil nur die Südamerikaner. Man muss dann, wenn man in Spanien ins Kino geht und dort die Filme gucken will, muss man es nochmal auf Castellano, also auf das Hochspanisch, nochmal neu quasi übersetzen, weil das schon ein sprachlicher Unterschied ist. Und dass diese sprachlichen Feinheiten, über die kann man auch immer wieder schmunzeln und stolpern. Beispielsweise in Südamerika das Wort coger, das heißt ficken. aber in Spanien, im Hochspanisch, heißt es einfach nur nehmen.
Ich meine, die Analogien liegen nahe.
Ja, aber okay, da kann man sich vertun.
Kommen wir mal zu was Politischen, auch wieder eine Kurzfrage. Katalonien, Spanien oder einzelner Staat?
Oh, da bin ich völlig raus. Ich finde, wenn ich überhaupt was dazu sagen kann, finde ich es eher schwierig. Spanien ist eine Demokratie. Ich bin eher dafür, dass es Teil der Republik oder der, was heißt der Republik bleibt, Teil der des Königreichs Spanien bleibt, weil viele, viele Strömungen in Spanien sind, da aktiv sind, die quasi republikanisch sind, also die Monarchie abschaffen wollen. Und da hängt ein viel größeres Thema mit dran, als nur jetzt die Unabhängigkeit Comunidad. Das muss im Grunde genommen eine Einheit bleiben. Wenn die austreten würden, würde das im Grunde genommen eine Lawine auslösen und eventuell sogar das ganze System in Spanien so weit erschüttern, das ist zu vermeiden. Also aus meiner Sicht wäre das eher zu vermeiden. Was die natürlich selbst, wie sich das selbst entwickelt, also ich meine, Spanien ist ein Land, da ist so viel historisch passiert, da waren sogar schon die Mauren und die wurden dann wieder verjagt. Und da gab es auch drei Religionen in einer Region zusammen. Also ganz Südspanien war im Grunde genommen das Idealbild, was man sich vielleicht heute wünscht. Christen, Juden und Muslime lebten friedlich über Jahrhunderte zusammen. Da ist wahnsinnig viel historisch auch zu lernen, vielleicht auch für die heutige Zeit.
Und das macht Herr Hagemeyer aus einer Kurzfrage. Großbritannien, rein oder raus?
Ja, die sind ja irre, die Briten.
Die spinnen, die Briten.
Und das finde ich extrem charmant, weil insofern finde ich es, ja, die sollen ruhig raus. Es passt schon. Da wird sich nicht wahnsinnig viel ändern, aber es ist okay.
So, dann ist der Hagemeyer also irgendwann mal wieder in Deutschland angekommen, nachdem er da nicht in der Colonia Dignidad rumgewurzelt hat und hat sich entschieden, Medizin zu studieren. Warum?
Ich habe mich schon sehr früh dazu entschieden, ich glaube, ich muss 14 gewesen sein, habe im Bewusstsein gehabt, diese Familiengeschichte, die wir haben, dass wir viele Ärzte hatten in der jüdischen Familie. Da war ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ein sehr berühmter, der sogar dem britischen König in den Hals geguckt hat.
Wow, und was hat er gesehen? Genau dasselbe, was jeder andere im Hals auch hat, oder?
Ja, das war doch, ich meine, das wäre Edward gewesen, der hatte ja so eine Sprachstörung oder Sprechstörung, bin mir nicht ganz sicher. Und diese Geschichten kursieren in der Familie. Der war auch sehr affin zur Oper in Berlin, also der hatte sehr viele Patienten, die Sänger waren, und das ist so ein Mythos und so ein Narrativ bei uns in der Familie, der hat mich immer sehr beeindruckt, und deshalb dachte ich, okay, mache ich auch Medizin. Warum nicht? Weil ich wollte auch das tun, was meinem direkten Großvater, also meinem Großvater jüdischerseits, verwehrt wurde. Denn er durfte nicht Medizin studieren und auch kein Arzt sein. Er ist dann Fußpfleger geworden in Südamerika, hatte also die Ausbildung in Deutschland zum Fußpfleger machen dürfen als Jude, und wollte eigentlich Mediziner werden. Und das ist so ein bisschen die Motivation für mich, ganz tief, würde man sagen, wahrscheinlich schon da anzuknüpfen und diese Geschichte fortzusetzen.
Und dann hast du wo studiert?
Dann habe ich im Ruhrgebiet studiert, in Bochum.
Da kommt doch dieser Typ her, der ab und zu mal Ausraster auf der Bühne hat, ne?
Weiß ich nicht. Marius Müller-Westernhagen?
Grüneberger, Grönemeyer.
Der Grönemeyer ist ja gar nicht aus Bochum, ne? Der ist, glaube ich, aus Bielefeld. Aber sein Lied ist super, klar, das haben wir da ständig gesungen. Ich habe Bochum auch sehr mit ambivalenten Gefühlen, mit widersprüchlichen Gefühlen am Anfang erlebt, hatte auch da so ein bisschen Scheu, weil ich kam ja aus einer Großstadt, aus Madrid, und musste dann quasi in die Provinz. Also wenn ihr das hört,
Bochum ist die Provinz.
Bochum Provinz, aber es ist wirklich so, Bochum ist, obwohl das Ruhrgebiet ja riesig ist, aber vom Baulichen und vom Typ her, von den Menschen her, ist es natürlich ganz was anderes. Da ist ja der osteuropäische Einschlag, sag ich mal, der polnische Einschlag extrem groß.
Ehrlich?
Und vor allen Dingen auch, was mich total fasziniert hat, ist der sehr Kumpel-Einschlag. Diese Art, sich so zu verhalten wie unter Tage. Also das Ruhrgebiet war ja lange, lange Zeit die pulsierende, so wie Grönemeyer auch sagt, der Herzschlag der Nation und durch den ganzen Bergbau. Und diese Mentalität der Bergarbeiter hält eigentlich dieses komplette Fleckchen zusammen. Und das ist toll. Das ist also, man ist also kooperativ, man ist solidarisch, man hat auch irgendwie so eine besondere Art, miteinander zu kommunizieren. Und dann kam natürlich die Gastarbeiter dazu, also eine starke türkische Community und polnische Community. Und das ist einfach cool. Das ist einfach international gemischt, lustig und sehr innovativ. Die Ruhr-Universität Bochum ist wahnsinnig vorne dran, was Forschung und Wissenschaft betrifft. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, da gelandet zu sein. Obwohl ja der Vorurteil riesig ist. Ne? Man hat ja damals gesagt, die Uni Bochum ist so hässlich, dass man sich dann von diesen grauen Gebäuden nur noch runterstürzen kann.
Ich finde es so lustig, dass die Ruhr-Universität heißt. Ne? Das Ruhr ist ja Durchfallerkrankung.
Durchfall, ne?
Also,
aber das ist ein kleiner Fluss. Das ist ein kleiner Fluss.
Ja, ich hätte mich in der Namensgebung trotzdem irgendwie anders entschieden. Pablo, da hast du Medizin studiert und dich dann doch entschieden, kein Arzt, also kein richtiger Arzt zu werden. Warum?
Diese Suggestivfrage möchte ich zurückgeben. Stell sie nochmal neu.
Pablo, und dann hast du Medizin studiert und dann hast du dich doch entschieden, kein richtiger Arzt, also Psychiater zu werden. Warum?
Okay, ich sehe schon. Man muss öfters versuchen, dir Widerstand zu leisten. Aber ich werde sie aufgreifen. Ich habe mit dem Ziel, Chirurg zu werden, studiert.
Liegt ja auch nah, also ich meine Psychiater und Chirurg.
Genau, weil mich ja die Anatomie fasziniert und bin dann auf den Trichter gekommen, dass das Gehirn das größte Geheimnis des Universums ist. Und das möchte ich erforschen und bin dann in der Hirnforschung so ein bisschen gelandet, also in der Grundlagenforschung. Ich habe Mäuse dann getötet in München. Wir haben Experimente gemacht.
Ich bin ein Raubtier.
Und aus dem Experimentieren kam dann zum einen die Idee, dass Depressionen tatsächlich auch vererbbar sein können und Angststörungen, dass Depressionen eine genetische Grundlage haben. Aus der Idee kam, dass Depressionen in Mäusen schwer zu beobachten ist. Und dass Menschen auch Depressionen haben. Und aus der Idee kam, dass ich jetzt eine Familie gegründet habe und zu wenig Geld verdiene mit Mäusetöten. Also mache ich es mal so, dass ich zu dem Menschen wechsle. Und das Naheliegendste war, weil ich in der Hirnforschung mich mit psychiatrischen Grundlagenforschung beschäftigt habe, in die Psychiatrie zu wechseln und dort dann den Facharzt zu machen.
Nee, vielleicht sind die Mäuse ja auch einfach depressiv gewesen, weil du sie getötet hast.
Kurz davor vielleicht.
Warum? Wie erkennt man eine depressive Maus?
Gar nicht so leicht. Man muss das so ein bisschen interpretieren. Da gibt es dann Verhaltenspsychologen, die sich spezialisiert auf Tiere sind, auf Mäuse. Es sind normale Psychologen, die das halt auch als Forschungsgebiet für sich beanspruchen und sich spezialisiert haben. Beispielsweise ist eine Maus ängstlicher und daraus leitet man ab, dass sie depressiver ist, wenn sie sich auf bestimmten Parcours auf eine besondere Art und Weise verhält. Also wenn sie also nicht auf der freien Fläche läuft, sondern eher am Rand, ist es eher eine ängstliche Maus.
Also Angst gleich Depression?
Im Mausexperiment.
Weit hergeholt.
Im Mausexperiment, ja. So ist es. Und das kann
die Sendung mit der depressiven Maus.
Die Sendung mit der depressiven Maus. Ja, also Depression an sich ist ein Modellgedanke bei der Maus, wird meistens am Verhalten abgeleitet und das kann man eher an einer verstärkten Angstverhalten der Maus ableiten. Und das ist auch so. Also wir haben auch an quasi Depressionsgenen rumgedoktert und wurden auch fündig, also nicht ich war nur der Anatom, der quasi die Morphologie dargestellt hat, aber die Genetiker, die Neurogenetiker, die also an den Genen wirklich rumgeschraubt haben, wir haben quasi eine Knockout-Maus gehabt. Das ist so ungefähr, wenn man sich vorstellt, dass man ein Stück des Gens rausschneidet. Die Mäuse waren mutiger. Das ist schon interessant.
Ist es. Und wie kam es dann natürlich? Jetzt hat der Hagemeyer gesagt, Familie gegründet, nicht mehr so mit Mäusen und ich will Kohle verdienen. Und dann ist er plötzlich bei einem dementen, besoffenen Schauspieler am Set gelandet. Erzähl mal die Geschichte dahinter.
Die kenne ich nicht.
Hast du doch erzählt? Begann nicht alles mit einem völlig wirren Wusso?
Ach so, die Nummer. Der war nicht besoffen, glaube ich nicht.
Nein. War der nicht immer besoffen?
Nee, also die Gründung der Filmberatungsfirma fußt noch im Studium, also in Bochum, lief immer die Kiste. Und da habe ich dann so Sachen wie Emergency
Room. Was ist die Kiste?
Der Fernseher. Ah. Früher gab es Fernseher, die waren, das musst du vielleicht erklären, tatsächlich, die waren quadratisch wie ein Karton, wie ein Schuhkarton. Meiner war lange eher ein kleiner Schuhkarton. Später wurde dann ein bisschen größer, also so groß wie ein Umzugskarton. Und der erste war schwarz-weiß, der zweite in bunt, wer das noch weiß.
Der Typ ist echt alt.
Und nee, es war das alte Ding von meiner Familie, das ging noch mit Antenne. Wer die Geschichten kennt mit Antennen. Und da liefen halt auch diese Sendungen, die ich dann leidenschaftlich verfolgte und merkte, Gott, die Deutschen kriegen das nie auf die Kette, eine vernünftige Arztserie zu machen. Das war aber wirklich in den 1990er-Jahren.
Auch großer Emergency Room-Fan gewesen, ne?
So ist es.
Ja, ich auch.
Und dann habe ich meinen Fähnlein in den Wind gehalten, Marke draus gemacht, also The Docs quasi gegründet mit zwei Freunden in München und die wurden dann gebucht. Also wir wurden gebucht.
Aber wie bist du darauf gekommen? Ich meine, ich guck Fernsehen zu, ich gründe eine Beratungsfirma, das sind ja schon noch ein paar Schritte weggelassen jetzt.
Ja, das ist einfach so eine Eingebung, man könnte fast sagen ein Gedankenblitz.
Und wie hast du die Kontakte dann bekommen?
Ja, das geht allein natürlich über mein Charisma, über meine wahnsinnig nette Person, die...
Nein, ich drücke...
Knopf. Ich bin ein Raubtier. Ja, und ich bin wahrscheinlich hochgradig verträglich und...
hochgradig verträglich.
Und,
oh Mann, ey.
Ja, und dann auch überzeugend vermutlich und wecke auch oder Vertrauensgefühle aus dem Gegenüber und der... Und dann kommen dann so Fragen. Also die kommen ja beiläufig. Ne? Also wenn ich dann neben einem Drehbuchautor sitze oder einem Produzenten, den man dann auch zufällig natürlich kennt oder begegnet, dann schickt er einem natürlich auch sein Skript. Und das waren so die ersten Tage der
Firma. Das heißt, du hast irgendjemanden mal in der Bar kennengelernt oder
nicht? Nein, auch, das stimmt tatsächlich. Ich saß irgendwann mal auf der Bavaria und habe dann da einen Drehbuchautor und Redakteur kennengelernt. David, Grüße von hier, David Burkhardt.
Grüße an David. David Burkhardt sagt mir auch irgendwas.
Kann sein. Und nee, aber richtig, ursprünglich ging es los, dass tatsächlich in meinem Freundeskreis der Oliver Simon war. Und der mittlerweile ein großer Filmproduzent ist und Co-Produzent ist von auch internationalen, auch bekannten Filmen, beispielsweise Letzter Zug nach Lissabon, glaube ich, heißt er. Oder
echt bekannt, wenn du nicht mehr weißt, wie er heißt.
Doch, nee, ist jetzt spontan. Ich meine, du fragst mich Sachen, ich muss mir Sachen aus dem Hirn ziehen. Also eine Verfilmung, eine Romanverfilmung, international koproduziert, also super Geschichten, die er mittlerweile macht. Und damals hat er mir einen kleinen Auftrag gegeben, und er war tatsächlich auch mitbeteiligt an der Namensgebung der Docs. Also das hatte sogar auch mit, da haben wir mit ihm drüber geredet, was es am schlauesten wäre, wie man das nennt.
Okay. Und das geht jetzt seit langer Zeit.
20 Jahre.
Und dein wohl bekanntestes Projekt neben dem DocPod ist der Bergdoktor. Wie bist du da? Also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil Pablo darf nur Gutes über den Bergdoktor sagen, sonst wird er gesteinigt und hintenrum aufgehangen. Ja, also die nachfolgenden Informationen sind ZDF-zensiert. Wie bist du zu dieser wunderbaren, unglaublich erfolgreichen, einfach brillanten Serie gekommen?
Ja, das ist wie viele Sachen, die ich beraten habe, auch Glück und Zufall. Also das kann man sich nicht bauen. Ich habe ja für alle Fälle Stefanie, Berlin Mitte, der Landarzt und so weiter Tatorte beraten und immer wieder sieht man auch Serien kommen und größer werden oder auch in der Vorbereitung einer Serie sieht man auch Serien also als Idee wachsen und dann plötzlich wieder nicht, dann klappt's irgendwo nicht, ja, dann gibt's die Quote nicht oder dann sind die Bücher nicht so gut oder dann keine Ahnung, dann setzt der Sender eine Serie ab, also wie Sibyl und Max beispielsweise wurde ja da wieder abgesetzt, die war ja auch relativ erfolgreich, lief auch im ZDF und so war es auch beim Bergdoktor im Grunde genommen, rief wie so oft das ist, rief dann jemand von der Filmproduktion an. Ich meine sogar, das war der Stefan Müterich. Hallo Stefan. Und der hat mir dann den Hans Siegel geschickt, der dazu mal Kommissar bei Soko Kitzbühel war und den ich auch persönlich jetzt nicht kannte. Und dann, wann war das? 2000, muss ich jetzt überlegen, wann das war. 5 oder 6 oder
so. Muss so um die Zeit 7. gewesen sein, ja.
Und der hat von mir ein Coaching bekommen. Also ich habe ihn gerade gecoacht, wie das so ist, Arzt zu sein, wie man sich auch geriert, also wie man sich verhält.
Obwohl du Psychiater bist, das ist ja eigentlich faszinierend.
Nein, das ist ja gar nicht wahr. 2007 war ich noch gar nichts, da war ich noch nicht mal Facharzt für Psychiatrie. Den habe ich ja erst seit 2010.
Aha.
Also ich habe quasi die Filmberatungsfirma als richtiger Arzt, würde Falk jetzt sagen, okay, gegründet. Cool. Ja? Und erst im Verlauf der ganzen Facharztausbildung lief ja schon längst Bergdoktor und so auch die anderen Projekte. Und Falk kennt mich ja erst seit 2 Jahren. Der kennt mich ja erst als richtiger gestandener Psychiater. Ja? Deshalb hat er immer so die Idee, dass ich nur Psychiater bin.
Ja, und dann hat er sich das so entwickelt, dass du jetzt tatsächlich seit so vielen Staffeln dabei bist. Und sich zwischen dir und dem Bergdoktor-Schauspieler ja sowas wie eine Freundschaft entwickelt hat und du eigentlich der das Brain hinter diesen wunderbaren, unglaublichen, extrem realitätsnahen...
Das würde ich nicht sagen, dass sie extrem realitätsnah sind.
Würde ich auch nicht sagen, aber nachdem wir schon eine Folge über den Bergdoktor gemacht haben und ich danach in die Zensur gezwungen wurde, es ist einfach toll, erfolgreich, wunderbar. Und hinter diesem Projekt bist du das Brain sozusagen.
Also ich bin ein Teil des Großbrains.
Der Neokortex.
Nein, der sich aus Autoren und Producer und Produzent und Schauspielern und Regie und alle, das komplette Team sind natürlich für den Erfolg und Glück und natürlich, dass wir auch ein Thema offensichtlich getroffen haben, nämlich die Mischung zwischen Unterhaltung vor dieser tollen Kulisse, gemischt mit diesem Medical Crime. Und das war im Grunde genommen die Prämisse, dass wir also medizinische Fälle erzählen, die geheimnisvoll sind und wie so ein kleiner Krimi aufgeschlüsselt werden. Insofern ist das, da muss man jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig brainy dafür sein. Man muss sich halt nur dafür entscheiden, das so zu erzählen.
Aber ganz grundsätzlich, ich mache ja auch ab und zu mal mit, ist es schon so, dass das alles viel spannender klingt, als es eigentlich ist, ne?
Die Filmbranche?
Genau, und das Drehen und das Drehbuch beraten und sowas. Also es ist dann doch ein ganz normaler Bürojob.
Genau, und naja, Büro nicht ganz. Es ist flexibel, aber du hast Disziplin, du hast doch eine Struktur, du hast doch eine Hierarchie, die du nicht siehst als, ich sag mal, Normalbürger. Da laufen alle am Set in Zivil rum, keiner hat ein Schild, aber jeder weiß, wohin laufen muss. Das ist schon interessant. Das ist eher wie so ein Ameisenhaufen.
Ja. Und es ist aber faszinierend, dass aus diesen, dass wie viel Arbeit in so 90 Minuten stecken. Ne? Und das frage ich mich auch immer, ist es das tatsächlich wert? Weil das sind irgendwie 90 Minuten Schmachtblasülz, wunderbar. Schmachtblasülz, wo 40 oder 50 Leute ein Jahr dran arbeiten. Ne? Wenn man sich dann überlegt, was alles im deutschen Fernsehen gezeigt wird, da werden ja Millionen oder Milliarden einfach versenkt. Das muss man ja irgendwie auch sagen. Ja.
Du meinst, ist es das wert?
Ja, du meinst, dass wenn das Boot das Traumschiff versenkt? Ja, in diesem Sinne.
Nein, natürlich ist es wert, klar, weil wir leben auch in goldenen Zeiten. Also wir leben in goldenen Zeiten für Drehbuchautoren vor allen Dingen. Die Streaming-Dienste brauchen Stoffe. Also wer Lust und Bock hat, was zu schreiben, jetzt ist die goldene Zeit dafür, was zu entwickeln. Und die anderen Dinge, vor der Kamera oder hinter der Kamera zu arbeiten, ist ein toller Job. Der ist manchmal nicht so gut bezahlt, wie Falk sich das wünscht. Als Arzt hat er natürlich hohe Ansprüche an Honorare.
das ist ein Seitenhieb.
Ja, das braucht es leider vielleicht auch in der Filmbranche, aber man kommt natürlich an die großen Töpfe, sage ich mal, nur wenn man an einer wirklich wichtigen, ich sag mal, wirklich, wirklich wichtigen Stelle sitzt oder steht, sprich entscheidend ist für ein, also wirklich entscheidend ist für ein Format. Und das ist auch, finde ich, okay so und richtig so und fair so. Und die anderen, die quasi im Team mitarbeiten, die sollen natürlich nicht leer ausgehen, aber der Unterschied zu einem Arzthonorar und zu einem Setberater ist natürlich erheblich. Also das kann man nicht vergleichen. Und da hinkt es vielleicht ein bisschen, wenn man dann am Set ist und sich denkt, naja, jetzt stehe ich hier als Arzt und wenn ich es nur übers Geld machen würde, würde ich es eigentlich nicht machen. Aber warum mache ich es? Weil es eine Leidenschaft ist, weil es faszinierend ist, weil es Spaß macht und weil auch es völlig anders ist, als ein Arzt denkt. Der Arzt seziert eher und teilt auf in kleinen und der kreative Prozess am Set ist eher etwas zu erschaffen. Und das ist ein völlig anderer Gedanke, der sich natürlich unterscheidet vom Arztsein.
Vielen Dank, Pablo. Ich denke, hier machen wir einen Cut. Wenn ihr gerne möchtet, dass wir eine zweite Folge von Falk fragt Pablo oder Pablo fragt Falk aufnehmen, dann immer her mit euren Fragen. Man kann auch mal so eine 10 FAQ Folge machen, wo man einfach mal guckt, was interessiert euch, einfach bei Instagram oder bei Facebook mal uns schreiben, Personal Message oder Bilder kommentieren. Und ansonsten geht auf unseren YouTube-Kanal, folgt uns. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund
und geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.